Inforadio. Das Forum. Heute mit Harald Asel.
Brandenburg war immer schon ein Einwanderungsland. Von den Semnonen zur Zeitenwende, über die Flamen, die dem Fläming seinen Namen gaben, über Hugenotten und Friedrichs Kolonisten bis hin zur Gegenwart. Teil der offiziellen Politik war immer wieder, Menschen von anderswo hierher einzuladen oder ihnen Asyl zu gewähren. Doch es gibt auch die Geschichte von Ressentiments, von persönlichen Angriffen zu erzählen. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, heute in Zusammenarbeit mit und zugleich aus der Landesvertretung Brandenburg in den Ministergärten in Berlin. Neue Heimat Brandenburg, erfolgreiche Ausländer und warum sie in der Mark Wurzeln geschlagen haben, das ist unser Thema. Und schon muss ich eine kleine Unschärfe bekennen, denn es gibt Zugewanderte mit deutschem Pass und ohne. Was erzählen Sie über das Land, über Ihre eigene Rolle darin? Was macht Sie erfolgreich? Was hindert Sie vielleicht daran? Darum kann es heute gehen. Ich freue mich auf meine Gesprächsrunde, die in keinster Weise repräsentativ sein will. Herzlich willkommen, sage ich, Myung-Hee Hein, Vorsitzende des Integrationsrates Brandenburg an der Havel. Auf der Internetseite des Rates lese ich, wir sind begeisterte MigrantInnen mit großem I. Was ist ein begeisterter Migrant?
Wenn ich von mir auch rede, ich sehe ausländisch aus, aber ich bin auch jetzt deutsch. Und wenn ich danach denke, kann ich nur begeisterte Migranten sein.
Fast 60.000 Vertragsarbeiter aus Vietnam waren Ende der 80er Jahre in der DDR ansässig. Unter ihnen war dabei auch der junge Nguyen Quoc Hung. Heute ist er Vorsitzender der Tangling-Arbeitsgemeinschaft vietnamesischer Unternehmen. Was hat Sie an Deutschland fasziniert?
Wir sind der ehemalige Vertragsarbeitnehmer. Und mit den Änderungen in der Gesellschaft, da sind wir hier geblieben und von da sind wir selbstständig gezwungen und daher müssen wir unsere Familie und an Gesellschaft muss auch einen Fuß zu fassen und deshalb sind wir zum Richtung selbstständig. Und um diese selbstständig zu kümmern, dann haben wir den Verein 2007 in Potsdam gegründet.
Wir werden auf diese Geschichte zurückkommen. Olga Schummel, vor anderthalb Jahrzehnten aus Weißrussland nach Deutschland gekommen. Vorsitzende des Migrantenbeirats Potsdam und seit 1. Februar Stadtverordnete für die Partei Die Linke in Potsdam. Spielt eigentlich Ihre weißrussische Herkunft für Ihre Stadtverordnetenkollegen irgendeine Rolle?
Nein, also Voraussetzung war, dass man einen deutschen Pass hat, um bei der Kommunalwahl kandidieren zu dürfen. Herkunft spielt dabei keine Rolle.
Also es ist für die auch kein Thema mit Ihnen darüber.
Nein, damit setzt sich niemand auseinander.
Eine Lausitzerin mit belgischem Pass, so bezeichnet sich Rudele Mattissen, vor zwei Jahrzehnten durch Zufall in den Süden Brandenburgs gekommen, nach Hornow, Landkreis Spree-Neiße. Dort produziert sie Schokolade und Pralinen. Seit wann bezeichnen Sie sich als Lausitzerin?
Eigentlich ziemlich vom Anfang an, weil ja, wir haben es eigentlich mehr so gesehen, uns als Europäer gesehen, also wieder zurückgekommen nach Europa, nachdem wir fast 5 Jahre in Nigeria, in Afrika gearbeitet haben, war das für uns so ein bisschen wieder nach Hause kommen. Da waren wir auf einmal in der Lausitz und wir haben uns eigentlich da ja eigentlich nie so ausländisch gefühlt, wenn man das so sagen kann. Es ist wirklich nur der Pass und der kleine Akzent und schlechte Grammatik immer noch, wenn deutsche Grammatik wirklich schwierig ist. Aber ansonsten, ja, im Alltag denkt man einfach nicht darüber nach, dass man eigentlich Ausländer ist, wenn man das Wort so deutlich mal aussprechen kann.
Ja. Schlechte Grammatik ist auch durchaus bei Inländern, die hier geboren sind, festzustellen. Insofern arbeiten wir gemeinsam an einem Projekt. Erzählen wir uns also Wanderungsgeschichten, Geschichten vom Ankommen, vom Angenommenwerden. Wie sind Sie hierher gekommen? Warum sind Sie geblieben? Herr Nguyen, Sie haben bereits davon gesprochen, als Vertragsarbeiter gekommen und dann plötzlich durch den Umbruch, den gesellschaftlichen Neuanfang zu ganz anderen Dingen quasi gezwungen worden.
Ja, ich bin seit 1987 in die DDR eingereist, das auf Basis der Regierungsabkommen. Und danach arbeitslos geworden durch diese Änderungsprozess hier in Deutschland. Und das ist nicht nur ich allein, sondern auch die fast alle vietnamesische Vertragsarbeitnehmer wurde vorzeitig gekündigt. Und wir stehen da, damals ist zwei Wege, ob entweder nach Hause zurückkehren oder hier bleiben dürfen, aber mit einer bestimmten Voraussetzung. Wenn wir nach Hause zurückkehren, dann bekamen wir so jeder Person 3.000 Euro als Entschädigung. Und wenn hier das weiterbleiben möchten, dann müssen wir in kurzer Zeit einen Arbeitsplatz nachweisen und ein sicheres Einkommen. Und außerdem wurde auch die Wohnheim auch gelöst und wir müssen auch eine Wohnunterkunft für 100 besorgen. Auch für diese Dinge, dass die sind die meisten Vietnamesen zurückgekehrt und ohne gewiss, dass sie zu Hause irgendwann eine Zukunft haben. Ich war damals als Dolmetscher in einer Arbeitsgruppe in Zementwerk Rüdersdorf, das ist auch liegt in Brandenburg. Und meine Gruppe sind auch so 250 Arbeiter, 200 sind schon zurückgekehrt und wir sind nochmal so 50, 40, 60 noch hier geblieben. Und von diesem Ausgang her, dann damals, das ist auch für uns so schwer, eine Entscheidung dort getroffen. Und dann, ich bin damals so ein Dolmetscher und weiß ein bisschen wie hier in Deutschland. Ich muss auch die hier geblieben sind, mitbegleiten. Das heißt, ich muss auch für die Leute dort auch wieder ein bisschen Arbeit finden oder zur Selbstständigkeit dort erbringen. Und daher, das fangen wir ganz kleine mit dem Reisegewerbe. Und auch da in Zementwerk Rüdorf, in der vierten Wader und der Umgebung und auch in Frankfurt oder und so weiter. Mhm. Und danach, nach und nach, dann vergrößern wir diese Unternehmen bis zu heute. Da sind in Land Brandenburg ungefähr 80 Vietnamesen, sind selbstständig.
Wir werden darüber sprechen, was Sie mit Ihrem Verein tun, beziehungsweise wie Sie auch in die Gesellschaft damit hineinwirken. Frau Hein, man merkt sofort, wenn der Nachname einer koreanischen Person hinten steht und nicht vorne, dann heißt es, Sie haben einen deutschen Mann geheiratet.
Ja, ist richtig.
Und Sie sind auch in den 90er Jahren nach Brandenburg an der Havel gekommen. Zunächst nach Potsdam, dann nach Brandenburg.
Ja, vielleicht wenn ich Anfang an sage, ich bin 1975 erstmal nach Westdeutschland gekommen, Stadt Göttingen, als examinierte Krankenschwester. In Westdeutschland Krankenschwester, koreanische Krankenschwester, ist eigentlich bekannt. Sogar habe ich Lob bekommen, nette, gute koreanische Krankenschwester. Danach, nach der Einheit, ist mein Mann ist jüdischer Beamter, nach Land Brandenburg versetzt worden. Erstmal Potsdam. Naja, ich bin Südkoreanerin. Ich bin erzogen worden, Sozialismus wäre was ganz Schlimmes, weil Korea Nord und Süd, als Kind schon habe ich gedacht, die haben irgendwas Teufels hören. Ich wollte erste Zeit gar nicht mit. Na gut, bis 95 habe ich Wochenende Ehe geführt. Aber so geht ja nicht weiter. 95, endlich habe ich Mut bekommen, ich komme mit. Da bin ich erstmal Potsdam angekommen. Und danach, mein Mann arbeitet zurzeit Brandenburg an der Havel. Und 96, dann bin ich auch nach Stadt Brandenburg umgezogen.
War das ein großer Kulturschock für Sie?
Na gut, erste Zeit. Für mich war das europäische oder deutsche Gesicht, wir nennen lange Nase, anfänglich eigentlich sehr fremd. Damalige Zeit in Korea, nach Ausland verreisen Möglichkeit, gab es entweder Millionärtochter sein oder Krankenschwester als Frau. Ich habe das nach Abitur extra Krankenschwester-Hochschule besucht, weil ich damals schon geplant habe, ich will auch mal Flugzeug fliegen, entweder nach Amerika oder nach Deutschland. Amerika wäre ein bisschen komplizierter Werdegang. Ich muss alles alleine kümmern, vorbereiten. Deutschland kümmern eine Organisation, damalige Zeit Deutschland und Korea haben Vertrag, die kümmern alles. Arbeitsplatz, Wohnung, Flugzeug und nur persönliche Bedarf brauche ich kümmern. Ich wollte eigentlich nie im Ausland für immer leben. Insofern habe ich gedacht, na gut, nach Deutschland 3 Jahre und komme ich zurück, dann bin ich heiratsfähiger Alter, genau richtig. Und da bin ich nach Deutschland gekommen. Erste Zeit, die sagen Kultur, schockieren, ja. Ich habe Gefühl gehabt, die denken nicht wie ich, die tun nicht wie ich, alles fremd. Aber was soll's, ich arbeite im Krankenhaus, Deutsche habe ich damals zur Gymnasiumzeit als zweite fremde Sprache gelernt gehabt. Insofern so groß Problem eigentlich nicht. Und ich wollte nur meine Sache machen und 3 Jahre selber mal ein bisschen verreisen, umgucken. Damalige Zeit, Geld war besser bezahlt als Korea. Kann nur gut sein. Aber da lernte ich Mann kennen. Damals war er Student in Göttingen. Erstaunt, komisch. Der denkt wie ich oder er fühlt auch wie ich. Irgendwie war für mich Überraschung. Und lerne ich auch Liebe kennen, wo die Liebe hinfällt, bin ich geblieben.
Es war also nicht die Mark Brandenburg, die gezogen hat, es waren dann persönliche Dinge, die dann am Ende dazu führten, dass Sie hier nach Brandenburg gekommen sind. Olga Schummel, Sie haben auch sehr früh begonnen, Deutsch zu lernen in Weißrussland und Minsk und dann haben Sie in Freiburg und Sie haben in Potsdam studiert. Gerade wenn man so zwei unterschiedliche Ecken Deutschlands kennenlernt, die Badenser mit ihrem alemannischen Dialekt und die Märker hier, haben Sie gedacht, das sind zwei verschiedene Völker oder ist Ihnen eher der Eindruck entstanden, ja, das ist alles ähnlich?
Nein, gar nicht. Nicht ähnlich. Es ist in der Tat so, dass aufgrund der geschichtlichen Zusammenhänge in Deutschland Menschen sich voneinander wirklich sehr unterscheiden, Sitten unterschiedlich sind, auch die Sprache. Und ich habe ja also in der Tat in der Schule sehr früh angefangen, Deutsch zu lernen. Es gab ja solche Schulen mit erweitertem Deutschunterricht. Und dann habe ich also studiert, also ich wurde dann am Ende Lehrerin für Deutsch und Französisch und kam eigentlich nach Deutschland. Also bei mir steht auch eine romantische Geschichte im Hintergrund, nach Deutschland eigentlich für ein Jahr, um dann zu Hause promovieren zu können. Also ich wollte weder heiraten noch Kinder haben, hat sich ganz anders gegeben. Mein Mann hat gesagt, ich lasse dich nicht gehen und dann dachte ich, naja, kommt vor bei den Männern, aber ich bin geblieben und habe mich überreden lassen zu 4 Kindern, auch dazu, also hier sozusagen zu bleiben. Aber in der Tat, als ich zum ersten Mal nach Baden kam, habe ich wirklich, also als man mich vom Flughafen, also ich komme in einer Familie, als der Mann mich abgeholt hat vom Flughafen, dachte ich, er hätte einen Sprachschaden. Obwohl ich eigentlich lange genug Deutsch gelernt habe, aber und von Dialekten, naja, Bescheid wusste. Und dann kam ich also nach Denzlingen zuerst und dann habe ich festgestellt, dass sie alle eigentlich diesen Sprachschaden haben und war dann auch doch sehr lustig, sich mit den Menschen auf dem Land zu unterhalten, weil man am Anfang einfach nur genickt hat und nichts verstanden hat. Also, aber nach 7 Jahren ging es dann. Dann durfte man zusehen, wie die Kinder dann auch Dialekte übernehmen und das war sehr, sehr lustig, ja, weil als wir dann hierher kamen, wurden wir dann nicht verstanden, ja. Aber insgesamt ist, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn Menschen sich voneinander unterscheiden und wenn diese Vielfalt auch besteht, also auch regionale Vielfalt ist. Das macht Spaß festzustellen, dass man unterschiedliche Küche, unterschiedliche Sitten hat und einfach, man genießt gerade das, wenn man also in die Fremde geht.
Bevor wir die romantische Geschichte von Hudle Mattissen hören werden, machen wir mal ganz kurz ganz prosaische Nachrichten. Es gibt Wetter und Verkehr und dann melden wir uns wieder. Das Forum im Inforadio heute aus der Landesvertretung Brandenburg beim Bund in Berlin. Neue Heimat Brandenburg ist unser Thema. Es ist eben schon angeklungen, welche persönlichen Geschichten Menschen dazu gebracht haben, hier in die Region zu kommen. Anfang der 90er Jahre, Hudle Mattissen sagte es eben, ist sie mit ihrem Mann nach einem Auslandsaufenthalt in Nigeria als Belgierin in die Lausitz gekommen. Wie ist man Ihnen denn da begegnet? Kopfschüttelnd, aufmunternd? Was machen Sie denn hier?
Endlich sehr neugierig. Also ich muss auch gleich sagen, wir sind dann ziemlich schnell, haben eine Heimat gefunden in so ein ganz kleines Dorf. Das Dorf heißt Horno, mit W ohne Bagger, muss man immer dazu sagen.
Also
das andere Horno ist bekannter.
Es mag darunter auch Braunkohle geben, aber es ist nicht
abgebaggert
worden. Ja.
Ja, genau.
Und 600 Einwohner ungefähr.
In so 450 Einwohner, genau. Ja, jetzt sind wir zusammen mit Wadelsdorf sind es dann wohl 600, das stimmt. Aber es ist ein ganz kleines, idyllisches, niedliches Dörfchen und da sind wir ziemlich schnell mit offenen Armen. Das war bestimmt anders, als wenn wir in eine Stadt gezogen wären oder so. Ja, und wir sind wirklich dorthin gezogen, weil wir ja in Nigeria die Idee hatten, wir wollen doch eine eigene Firma gründen. Aber also die Selbstständigkeit hat uns dorthin gezogen. Und der Gedanke, von Nigeria wieder in dem vollbebauten Belgien zu landen und dann mein Mann in so eine bestimmte Hierarchie als Ingenieur zu arbeiten, ich als Krankenschwester übrigens, war auch mein Beruf gewesen, da kam ziemlich schnell die Idee, als wir gehört hatten in Nigeria, dass es eine Wende gab, dachten wir, da muss doch eine bestimmte Marktlücke sein hinter der Mauer. Und wir hatten das auf der belgischen Botschaft mal ein belgisches älteres Ehepaar so erzählt. Und die meinte, Mensch, also wir kennen da jemand, also in die ehemalige DDR kannten diese Leute jahrelang schon jemand in Forst. Also Forst ist Grenzübergang zu Polen. Weiter, also konnten wir nicht mehr nach Deutschland, dann wären wir schon in Polen gewesen. Ja, und die Leute haben uns endlich motiviert, um ziemlich schnell gemeinsam eine Firma zu gründen. Also da war die Idee, wir machen das. Und dann haben wir gemeinsam eine Reise in die Lausitz gemacht, also erst nach Forst. Und dann war meine Idee, ich sage, Schokolade. Guck mal, weil wir eigentlich in Nigeria auch jahrelang unsere belgische frische Schokolade, also wirklich die handgemachte, nicht die aus der Pappschachtel, die man überall in jedem Supermarkt findet, also wirklich die echte belgische Schokolade, haben wir vermisst. Dann war schnell die Idee geboren, jawohl, Schokolade wird es sein. Und dann dachte ich, nach Forst ist ein bisschen zu klein, Cottbus aber. Cottbus hatte damals 130.000 Einwohner und nirgendwo, also kein Schokolatier. Ja, und dann ging es alles sehr, sehr schnell. Also mein Mann hat angefangen, mit den Behörden zu kämpfen und hat versucht, ein kleines Kredit zu bekommen, was sehr, sehr schwer war, weil unser Wohnsitz dummerweise noch ziemlich lang in Nigeria war. Er hat nämlich die belgische Firma versprochen, seinen Nachfolger weiter zu begleiten, also immer wieder Nigeria zu besuchen. Ja, und ich musste in der Zeit noch zur Ausbildung Chocolatier nach Antwerpen. Da sind wir immer hin und her gereist. Also Antwerpen, Horno, mein Mann zwischendurch nach Nigeria. Und das hat insgesamt anderthalb Jahre gedauert, ehe wir wirklich starten konnten.
Mit den Behörden kämpfen, das ist ein gutes Stichwort. Gerade wenn man, sagen wir mal, jetzt den Weg, Herr Nguyen, in die Selbstständigkeit gemacht hat, wie aufgeschlossen waren möglicherweise auch Behörden, wie sehr mussten Sie denen erstmal die Idee nahebringen? Wie war das in den 90ern, wie ist das heute?
Ja, das ist auch für uns, damals war niemand von uns so eine Gedanken haben, dass wir so ganz Leben lang hier in Deutschland zu bleiben. Aber damals so kaum einfach, das sagt, wir müssen jetzt irgendwas hier machen. Und das ist dann nur möglich, weil in der offenen Status von uns damals auch ganz anders erteilt worden. Bei der Umstellung in der Bundesrepublik Deutschland haben wir auch so eine Aufenthaltsbewilligung. Und diese Aufenthaltsbewilligung mit einer Auflage. Das ist die unselbstständige Erwerbstätigkeit gestattet, aber nur in der Beitrittsgebiet.
Also in den neuen Bundesländern.
Aber das ist auch wieder, das ist Bewilligung, da dürfen wir auch keine feste Laden eröffnen. Das heißt, wir dürfen da mal selbstständig, aber nur Reisegewerbe, eine mobile Handel. Und da haben wir angefangen. Da haben wir auch noch ein Glück, weil nach der Zerfall der Mauer. In Ost und West eine große Unterschiedlich. Das ist so mit den Dienstleitungen und Handeln. Weil da in Ostdeutschland alle mit dem Ketten, mit dem HO und Kaufhalle und wieder einfach das herstellt. Mhm. Und die Lücken da, dann wir sind der Schnee, das ist verdeckt. Mhm. Das heißt, wir fangen das Kleine an und wir verkaufen das mit der Kleinen für die Bedarf in der Gesellschaft. Und da haben wir jetzt eine Chance dafür.
Und von und daher, da war auch ein Bedarf da, sodass ja, auch Behörden sagten, ja, wir müssen.
Ja, und da machen die Behörden sagen, wir erteilen es für euch, das aber nur eine mobile, eine Reisegewerbe. Und von daher, dann müssen wir, jeder von uns so mit einer Kauftasche oder mit einer Tischdecke, das ist auf der Straße zu verkaufen und so weiter. Das ist, fangen ungefähr die Geschichte so an.
Sie haben ja nach Vergleichen gefragt, also, und das ist vielleicht immer wieder aufgefallen, dass doch man eigentlich in Potsdam doch strengeren Umgang erfährt und man möchte doch immer wieder, dass die Behörde auch also Erfahrung macht und immer wieder also wünscht man sich, dass immerhin sind doch viele Jahre also seit Vereinigung vergangen, dass die Menschen, die in den Behörden arbeiten, dass sie zunehmend lernen, ihren Ermessensspielraum auszunutzen und wirklich auch ihre Funktion verstehen, dass sie Dienstleister sind dem Bürger gegenüber und dementsprechend auch handeln müssen. Also oft war es schon ärgerlich, wenn man dann die Auseinandersetzungen geführt hat, egal welche Art, dass man das nicht also so gespürt hat. Es war dann schade, weil man eben Vergleiche ziehen konnte aus anderen Bundesländern. Da war der Umgang natürlich sanfter.
Wie ernst genommen werden da die Migrantenbeiräte? Haben die eine Druckfunktion? Können die sagen auch, indem sie Öffentlichkeit herstellen oder Ähnliches, was bewegen?
Integrationsrat ist grundgenommen von deutscher Seite und Migrantenseite eine so Brückefunktion, dass man beider Seite besseres Verständnis gibt, wenn Problem ist, wir können besser reden. Wenn Deutsche eventuell Migranten kritisiert, sofort ausländerfeindlich. Aber wenn wir Beispiel uns selber kritisieren, klingt etwas anders. Oder genauso unsere Seite. Die können auch manche Dinge Förderung stellen, aber die sind nicht alle wie wir lauter Leute. Mhm. Dafür sind wir auch da, dass wir für die Leute auch gerade stehen können. Wir übernehmen sehr gute oder wichtige Rolle.
Ja? Ich wollte zu Migrantenbeiräten noch hinzufügen, also da muss man Potsdam auch wirklich loben, weil wir in der Satzung verankert sind. Somit haben wir, also wir Mitspracherecht bei vielen Ausschüssen, sind dort also präsent mit sachkundigen Einwohnern. Und es ist natürlich für viele Bürger, die kein Wahlrecht, Kommunalwahlrecht hier haben, eine Chance, so in der Kommunalpolitik mitzuwirken und mitzubestimmen. Und wir sind also, ich denke, in der Stadt eine wichtige Stimme und haben bei vielen Entscheidungen Mitspracherecht und also ich bin da wirklich also den entsprechenden verantwortlichen Kreisen sehr dafür dankbar, dass es in der Stadt gelungen ist, nach vielen Jahren sozusagen des Einsatzes meiner Vorgänger, also so mit Migrantenbeirat sozusagen in Stadtleben zu etablieren, dass er also nicht nur einfach ein Sprachrohr ist der Migranten, sondern tatsächlich wirklich faktisch bei Politik mitgestaltet in der Stadt.
Ich muss noch dazu auch sagen, dass Potsdam wirklich sehr gut läuft, dass man Migranten oder selber Integrationsrat-Leute wählt, Brandenburg oder Cottbus oder Frankfurt oder wir sind lange noch nicht so weit. Wir hoffen auch, dass wir auch wie Potsdam auch mehr zu reden dürfen und mehr bewirken können.
Herr Nguyen, ich habe Sie vorgestellt als Vorsitzende der Thanglong Arbeitsgemeinschaft vietnamesischer Unternehmen. Agiert die stärker nach innen, in die eigene Community hinein, durch Schulungen, durch Informationsaustausch? Oder möchte sie auch in die restliche Gesellschaft hineinwirken? Wie ist da das Ziel?
Ja, unser Ziel des Vereins, wir möchten nicht nur für den vietnamesischen Unternehmen, sondern auch mit der Deutschen, wir wollen auch die Gesellschaft mitbewirken. Das heißt, wir wollen auch, dass die anderen Unternehmen mit verschiedenen Hintergründen auch wieder kooperiert. Wir haben auch schon verschiedene Veranstaltungen durchgeführt und da sind auch mehrere Teilnehmer, zum Beispiel türkische Unternehmenverbände, von den russischen Unternehmenverbänden oder auch von den deutschen Unternehmenverbänden, das auch teilgenommen. Und wir wollen das hier auch zusammen in der Zukunft, das ist auch mitarbeiten und in der Gesellschaft mitbewirken. Mhm. Und auch nicht nur hier in Deutschland, sondern auch als eine Brücke, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Vietnam weit verstärken. Mhm. Und das haben wir auch schon einige, die Besuch von der Delegation aus Vietnam organisiert. In der letzten Zeit haben wir schon zwei Delegationen nach Brandenburg organisiert, eine aus Arbeitsministerium und die andere aus den Unternehmen Wirtschaftsdelegation nach Brandenburg schon geholt. Und ich hoffe, wenn solche Projekte nach Vietnam dran fährt, das ist auch gut für den Land Brandenburg.
Wir sollten vielleicht noch erklären, Thang Long, das ist jene Zitadelle in Hanoi, die Weltkulturerbe ist, die hat den Namen gegeben für die Arbeitsgemeinschaft, ist das richtig?
Ja, Thang Long ist so ein Name, aber das ist auch eine große Bedeutung. Das ist auch, was sie Hanoi benennen, aber das heißt auch Thang Long, das heißt in der Geschichte, das ist auch, das früher war, dass die Hauptstadt von Vietnam nicht in Hanoi, sondern in der Ninh Binh, und das war unser König. Das ist auch auf einer dazu Reise nach Norden, und er saß in so zwei steigenden Drachen. Mhm. Und er sagt, hier ist ein sehr gutes Gebiet und wir sollen also unsere Hauptstadt dahin zu ziehen. Und seither heißt der Thang Long, das heißt steigende Drachen. Und das unser Verein nimmt diesen Namen auch. Das sagt, wir steigen auch wieder mit.
Rudele Mathiesen hat vorhin das Stichwort Neugier gesagt. Ihr ist Neugier entgegengekommen, als sie dann dahin kam. Auf was waren die Menschen neugierig? Auf eine mutige Unternehmerin, auf eine Frau, die Schokolade herstellen möchte, auf das Land Belgien?
Ja, also ich denke vor allem die Schokolade hat ihn am meisten interessiert. Und ja, das ist so ulkig, aber dass ich hier so sitze und mich so als Ausländerin präsentiere, das ist so was ganz Besonderes, weil eigentlich so im Alltag denkt man überhaupt nicht mehr dran, und das war eigentlich wirklich in Hanoi eigentlich gleich so von, ah ja, ihr seid von uns, ihr seid Hanover, und ja, man vergisst es einfach. Und ja, traurigerweise ist dort in der Region dieses Wort Ausländer, das getraut, ich habe schon ein komisches Gefühl, wenn ich das ausspreche, ist das einfach sehr, sehr pejorativ, das ist einfach negativ besetzt. Und wenn ich daran denke, in Belgien ist also das Wort Buitenlander, das ist ganz anders. Also irgendwie muss es da wirklich ein Problem geben, weil die Leute sagen, wenn ich sage, ich gehe zu Inforadio, ja, als Ausländerin kann ich dahin, du bist doch keine Ausländerin, du bist keine Ausländerin. Ich sage, soll ich meinen Pass zeigen? Ich habe ja meinen Pass, ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung, und dann finden die Leute das immer sehr, sehr, sehr fremd und verstehen das nicht, also dass ich eine Aufenthaltsgenehmigung brauche. Die ist unbefristet, aber immerhin. Und wir leben da eigentlich Frauen mitten in der Schokolade und an der Schokoladenseite der Lausitz oder von Brandenburg. Und das ist einfach voll mit positiven Gefühlen. Und ja, ich weiß nicht, warum sie uns dann so als die guten Ausländer die Schokolade mitbringen. Ich weiß es nicht. Also irgendwie versuchen wir da auch über die Jahre zu reden, zu predigen, was zu ändern. Und ich denke, da tief in der Lausitz in Brandenburg gibt es da wirklich Probleme. Vor allem unsere Kinder, die bringen diese Probleme mit. Also das heißt, die haben selber keine Probleme, aber die Gespräche, die diese ausländerfeindliche Bemerkungen, die sie hören, die nicht auf ihn gemeint sind, aber immer wieder sagen die auch von, wie Ausländer, hast du was gegen Ausländer gesagt? Pass auf, soll ich nach Hause gehen? Ich bin auch Ausländerin, oder der Simon, besonders mit seiner Band, der Große, der produziert selber Lieder für Toleranz und so weiter. Sind wir auch besonders stolz drauf, aber das ist echt, das ist sehr, sehr latent anwesend da, ja, leider, leider.
Merken Sie das auch, dass sozusagen auch unterschieden wird zwischen guten Zuwanderern, nicht so guten Zuwanderern, dass Sie, gerade wenn Sie natürlich auch in einem Migrationsrat tätig sind, die Sie im Grunde genommen für alle auch da sein wollen, dass es für manche deutlich schwerer ist, deutlich komplizierter ist, und dass es da auch in der Bevölkerung, in den Behörden, in der Öffentlichkeit ganz große Unterschiede gibt? Und was machen Sie dagegen?
Erstmal, als ich auch von ihr gehört habe, habe ich nachgedacht. Sie sagt, Ausländerin, aber sie sieht deutsch aus. Aber wie ich, sieht Ausländerin aus aber ich bin deutsch. Ja. Ist genau, nicht einfach.
Genau, und das ist ja.
Und dann, ich meine, das ist politische Sache. Als ich bei der Arbeit habe ich Patienten gehabt, spricht kein Wort Deutsch. Ich hätte nur mit Händen und Füßen irgendwie verständigen können, aber sie zeigte mir nagelneu deutsche Pass. Das fand ich wiederum nicht fair. Ich komme auch von fremdes Land, aber als Deutscher spricht kein Wort, schreibt kein Buchstaben, irgendwas Deutsch. Solche Leute gehen wieder negative Deutsche und Migranten. Mhm. Weil die Leute sehen, Deutsche passen nicht, wenn die mal auf der Straße irgendwo was beschäftigen. Mhm. Die sehen einfach noch nicht mal deutsch sprechende Person. Natürlich Ausländer. Mhm. Aber grundgenommen, das ist wieder von oben politische Probleme, dass solche deutsche Leute für Migranten negative auswirken lassen. Ich finde, das muss irgendwas geschehen auch.
Was können Sie in Ihrer Stadt, in Ihrem Ort machen?
Wir versuchen auch, wenn jemand hierher gekommen ist, deutsche Sprache sehr schlecht sind, dass sie auch Möglichkeit bekommen, deutsche Kurs zu bekommen. Meistens Asylbewerber, die haben kaum Chance. Aber eine Seite, egal ob Asylbewerber oder Aussiedler, wenn die hier sind, bis gesetzlich Entscheidung getroffen haben, dass man deutsche Sprache auch mal lernen sollte. Irgendwann habe ich mal ferngesehen, ein Afrikaner. Er sagte, ich war in Deutschland als Asylbewerber gewesen. Er hat so gut Deutsch gelernt, vielleicht hat er Glück gehabt. Und arbeitete er später Botschaft in Afrika und sagte, ich bin so dankbar. Scheinbar, ihn haben die sehr freundlich aufgenommen, aber meine Nähe sehe ich Leute, die fast keine Chance haben, Asylbewerberheim, beinahe wie eingeschlossen leben. Wir sollten auch mal für solche Leute auch Chance geben, mindestens Deutsch zu beibringen oder Kurs. Solche Dinge sind sehr wichtig, wir bemühen auch. Mhm. Und genauso auch wie Migranten, die Recht haben, ohne Sprachkenntnisse hier sitzen, die müssen auch Deutsch lernen als Deutscher.
Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt es noch mal aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Das Forum im Inforadio heute in Zusammenarbeit mit und aus der Landesvertretung Brandenburg beim Bund. Wir sprechen über Erfolg, warum Menschen in der Mark Wurzeln geschlagen haben, neue Heimat Brandenburg, mit Nian Guokong, mit Myung-Hi Hein, mit Hudele Mattissen und Olga Schummel. Eben hat Frau Hein gesagt über einen Menschen, vielleicht hat er Glück gehabt. Wenn wir heute über erfolgreiche Menschen in Brandenburg sprechen, wie viel aus Ihrer Erfahrung, was Ihr eigenes Leben angeht, was das Leben von Menschen angeht, mit denen Sie viel zu tun haben, ist dabei Glück und wo kann gegebenenfalls geholfen werden?
Das ist auch, was jetzt die Frau Heide gesagt, das ist auch so richtig, dass die Menschen, das ist auch, wenn die Ausländer begriffen, das ist auch von zwei Seiten, einmal von Aussehen und einmal von dem Pass. Obwohl, wir sind in meiner Familie, sind auch alle durch die Stadtangehörigkeit, dann haben wir auch so nicht eingebürgert, auch für die Kinder. Aber meine Kinder ist keine Probleme. Sie sind alle sehr gut in der Schule, sie spricht auch sehr perfekt Deutsch. Das ist, haben wir schon eine große Chance für die Zukunft des Kindes. Das ist einerseits und dann andererseits, jetzt auch wie Frau Heidet gesagt haben, das können wir auch noch, die Unterstützung von der Gesellschaft noch sein. Das ist die Gruppe, die ist so, ich sage das ungefähr so, die erste Generation, wo wir sind ehemaligen Vertragsarbeitnehmer. Damals haben wir keine Chance oder dürfen wir auch keine Ausbildung, Maßnahmen teilnehmen. Wir hätten auch keinen Deutschunterricht gehabt und deshalb für uns beim Alltagleben hat es auch noch ein bisschen Probleme. Deshalb, dass die unsere Projekt von dem Verein haben wir auch so ein Sachreisen, das ist eine Umschulungsmaßnahme da drin oder Sprachangebot da drin und auch verschiedene Stammtische, dass wir auch dort eine Möglichkeit zu ergeben, dass sie auch berufsspezifische Sprache zu verbessern. Und ich wünsche mir auch, von dieser Seite muss auch nochmal weiter verstärkt sein. Und auch mit dem Integration, Kurse und so weiter, müssen wir hier auch noch ein bisschen bessere Qualität anzubieten.
Was kann man kommunalpolitisch bewegen, Olga Schummel als Stadtverordnete?
Ja, in Sachen Bildung sind wir natürlich, wir haben sehr wenig Spielraum auf kommunaler Ebene und da stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen. Also meine Idee war und ist schon sehr lange, dass man, also zum Ersten muss man eigentlich schauen zu sehen, dass in Brandenburg die Eingliederungsverordnung für die Schüler verändert wird, sodass sie also die, in den Kursen, in Deutschkursen, die sie in den Schulen haben, dass sie dort also differenzierter unterrichtet werden und von Menschen, die für Deutsch als Fremdsprache wirklich qualifiziert sind. Und zum Zweiten, also ich plädiere dafür, dass Deutsch als Fremdsprache als Schulfach anerkannt wird. Das wäre eine Möglichkeit, die den Kindern auch wiederum mehr Spielraum gibt, weil insgesamt Fremdsprache, es ist relevant auch im Allgemeinen für Fremdsprachenunterricht. Wer Kinder hat aktuell in den Schulen und weiß, dass Schüler also in Fremdsprachenunterricht zu 30 Personen sitzen, klar, dass da das Niveau nicht dasselbe ist wie in den Gruppen bis zu 10 Personen. Also es ist im Allgemeinen wiederum die Sache der Finanzierung der Bildung und ich denke, Sprachausbildung ist daran gekoppelt. Wenn man dieses gemeinsame Leben und gemeinsame Zukunft gestalten möchte, muss man sich überlegen, investiere ich jetzt eigentlich in genau in diesen Aspekt, also Erlernen, qualifiziertes Erlernen der Sprache, so dass man davon eigentlich am Ende mehr hat. Also man muss verstehen, wie wertvoll diese Investition ist, weil man dann die Qualität hat, am Ende von Arbeitnehmern, die natürlich ganz anders einsetzbar sind. Natürlich, wie gesagt, auf kommunaler Ebene ist es schwierig, Landesministerium gegenüber zu kommunizieren, aber wir kämpfen und bleiben dran, wir geben nicht auf.
Nun haben wir hier 4 Personen, die mobil sind, die im Laufe ihres Lebens immer wieder sich neu eingestellt haben auf Situationen, die als Unternehmer tätig sind, die sich politisch engagieren, die sich in der Zivilgesellschaft engagieren. Nun haben wir die ganze Zeit immer gefragt, was kann man sozusagen in die Gruppen der Zuwanderer hinein an Hilfe geben. Jetzt könnten wir mal umgekehrt fragen. Also wenn junge Menschen vor ihrem Schulabschluss stehen oder vor der Frage, soll ich mich denn selbstständig machen? Die Frage, soll ich denn eine vertraute Heimat eintauschen gegen eine fremde? Dann sind Sie ja auch Experten eigentlich für alle Menschen in Brandenburg.
Vor allem bei uns war es wichtig oder hat es eine große Rolle gespielt, dass wir uns so in diese Natur so sehr, sehr wohl gefühlt haben und in diese kleine Gemeinschaft ganz liebevolle, nette Nachbarn, die uns so aufgenommen haben und wir haben uns sehr wohl gefühlt und das war der Grund, warum wir geblieben sind und immer gehofft haben, gedacht haben, es wird schon mal irgendwann besser gehen und wir haben da echt also viele, viele Jahre durchgehalten, weil wir echt keine Lust hatten, wieder in dieses laute und ja, vollbebaute Belgien wieder zu gehen. Dann haben wir gedacht, wir leben lieber einfach, echt in Armut, kann man sagen, die erste Zeit. Aber das hat uns immer wieder gestärkt, also diese Erfahrung, Lebenserfahrung von Nigeria aus gesehen haben, von Mensch, also in Nigeria haben andere Menschen ganz, ganz anders gelebt. Also wir haben immer was zu essen gehabt, auch wenn es nur Schokolade war oder die Nachbarin hat uns was gebracht oder so. Aber das, ja, das hat uns einfach da behalten. Wir sagen, es ist einfach schön und schön mit den beiden Füßen am Boden und regelmäßigen Spaziergang im Wald und so weiter. Und das war einfach das, was wir gesucht und gefunden haben. Und dann ging es langsam bergauf. Und natürlich, dann bleibt man natürlich noch lieber. Dann ist es natürlich schön. Aber es war vom Anfang geplant, dass wir dort alt werden wollen.
Und ja, für die Nachbarn war es natürlich auch eine wichtige Erfahrung, dass man nicht einfach immer nur in die Metropolen muss, sondern dass Menschen tatsächlich auch zu ihnen aufs Land kommen.
Aber das ist eigentlich ein kleines Wunder, muss man sagen, weil in Hornow wollten wir eigentlich nur wohnen und produzieren. Das war so gedacht, wir machen eine kleine Produktion, alte LPG-Küche, um drüber 3 kleine Büros, ohne Wasser übrigens, wir kamen aus Afrika, da hatten wir Wasser, ziehen nach Hornow und wir hatten kein Wasser in der Wohnung. Ja,
also war wir echt, arbeiten heute viele Vorurteile ab, die wir haben.
Ja, aber dann, wir hatten in Cottbus einen Laden angemietet und dann kamen aber nach und nach viel mehr Leute in das kleine Büro, was wir eigentlich als Werksverkauf eröffnet hatten, für die Nachbarn. Da haben wir das in Hornow so nach und nach ausgebaut, weil es einfach so dieses, ja, hübsche, idyllische und das, die Neugier geweckt hat. Ja? Die Leute sagen, was, zwei Belgier da in Hornow? Das müssen wir mal sehen. Wir haben es wirklich eine Zeit lang ein bisschen wie so zwei Affen im Zoo gefühlt, von Leute wollen mal gucken, was da die Belgier in dem kleinen Dörfchen da machen. Und jetzt sieht es natürlich richtig schön aus, aber damals hatten wir schon das Gefühl, von, das kann eigentlich wirklich nur Neugier sein. Aber da haben die Leute gemerkt, oh, das schmeckt ja wirklich ganz anders als die Schokolade, die es woanders zu kaufen gibt. Und das hat dann uns eigentlich Mut gemacht, um weiterzumachen und weiter auszubauen.
Und das macht natürlich auch anderen Leuten wieder Mut. Was können Sie mit Ihren Erfahrungen, Herr Nguyen, in die gesamte Gesellschaft ausstrahlen?
Ich bin nicht nur, das ist ein Unternehmen, das mag ich, sondern auch als die eine Familienvater. Und das ist in der Gesellschaft mag ich auch nochmal die Elternvertretung in der Schule. Das ist gerade dieses Thema haben wir auch letzter Elternversammlung in der Schule auch sehr heftig diskutieren. Ich habe schon 4 Jahre gemeinsam mit der Schulleitung, das ist auch enge Zusammenarbeit. Wir haben das auf verschiedenen Elternabenden organisiert, auch besonders für den vietnamesischen Elternabend, weil da in der Schule entspricht auch die vietnamesische Anteil. In der Gymnasium, das ist gute 25%, das heißt ein Viertel sind die Vietnamesen Hintergrund. Und deshalb haben wir so eng mit den da. Wir haben das diese Jahre geplant, das bringen wir auch die Schüler in verschiedenen Fachhochschulen, nicht nur in Berlin, sondern auf dem Lande. Weil das sagt, dass die gute Schule in Berlin auch eine begrenzte Kapazität. Und auf dem Lande, da sind auch Fachhochschulen genug da und auch gute Qualität. Wir können auch die Schüler dahin zu schicken. Das, warum dann wir alle nur in Berlin studieren?
Eben, es gibt auch Brandenburg, es gibt Wildau,
Und so weiter. Und das haben wir schon so mit der Schulleitung schon geeinigt. Das machen wir so dort in der Fachhochschule in Brandenburg oder in irgendwo nochmal da 2-3 Tage besuchen. Und die Schüler, das kann dort auch mal gucken, welche Fächer und welche Richtung, dass sie studieren möchten.
Damit nicht aus der neuen Heimat Brandenburg dann doch am Ende wieder eine neue Heimat Berlin wird.
Das ist der Zug der
großen Stadt.
Was man eigentlich grundsätzlich als Mensch sowohl in eigenem Land als auch, wenn man emigriert, erwartet und möchte, das ist die Anerkennung. Also es gibt ja viele Auswanderungswellen, also in Deutschland sind in der letzten Zeit also sehr heftig, also Deutsche selbst gehen ins Ausland und erwarten dort ja auch Anerkennung. Das ist genau das, worum wir eigentlich immer ringen, Anerkennung. Und ich denke, das ist etwas, also das soll ein Stichpunkt, also finde ich, für die Zukunft werden, dass man lernt, anerkennen, was die Menschen mitbringen. Aktuelle Debatte dieses Jahres war Anerkennung der Abschlüsse, weil sehr viele Menschen ja gerade
Berufsabschlüsse,
Abschlüsse, also Hochschulabschlüsse, Berufsabschlüsse. Also viele Menschen kommen hierher und haben einen Beruf und hielten bis dahin ihr eigenes Land damit aufrecht. Also und das hat ja also irgendwo halbwegs richtig gut funktioniert. Und ich denke, dass man da sozusagen wirklich in die Richtung sich bewegen soll, diesen Menschen also Chancen zu geben, also und sie ihnen wirklich Kompetenzen zu sprechen, ja. Ansonsten wird das natürlich immer mehr auseinandergehen und dann macht man sich wiederum gegenseitig Vorwürfe. Und ich bin sehr, sehr dafür, dass man anfängt umzudenken.
Also ja, ich finde eigentlich auch, ich habe auch festgestellt, dass deutschen Pass oder Deutsche zu sein, hat irgendwie auch so ein Gütesiegel für einen Menschen. Weil komischerweise fragen jetzt noch regelmäßig Leute uns, gute Bekannte, Freunde oder Kunde, sag mal, und ihr seid doch schon deutsch, ja? Und dann sage ich, nein, wieso seid ihr immer noch nicht deutsch, ihr seid doch schon so lange hier? Nein, wir sind Belgier immer noch. Ja, und die Kinder, sind die deutsch? Nein, die sind belgisch. Warum? Na, wieso wollt ihr denn nicht Deutsche sein? Jeder will doch Deutscher sein. Das kommt sehr, sehr regelmäßig. Und dann sind wir entsetzt und sagen, ui, dann sage ich ganz oft das Antwort, also ich bin eigentlich stolz, ein Ausländer zu sein, weil ich meine, das ist, warum nicht? Es zählt eigentlich, wer dahinter steht und was man macht. Ja, aber das ist echt schockierend, diesen Satz, jeder will doch Deutscher sein, das haben wir sehr, sehr oft.
Also selbst im Zusammenhang der Europäischen Union, wo natürlich es, sagen wir mal, EU-Ausländer wesentlich leichter haben, in Deutschland zu arbeiten, zu leben, als andere, selbst da gibt es sozusagen noch diesen, Sie sehen hier im Raum, es gibt 2 Mikrofone, Sie können sich einschalten in unser Gespräch, wenn Sie mögen.
Mao Yin ist mein Name. Ich komme aus Burma oder Myanmar. Ich habe hier in Berlin studiert. Ich bin Landesbeamter Berlin. Ich bin Dozent beim Entwicklungspolitischen Institut für Zusammenarbeit. Wir haben vor 10 Jahren ungefähr, wie ihr solche Thema, heißt ein Film gedreht hier. Die Organisation oder der Verein, das Gesicht zeigen. 10 ausländische Familien, die in Berlin leben, haben da mitgewirkt. Da und da wir auch, meine Familie auch. Nur, was ich fragen möchte, nach diesem Film, ich habe verschiedene Vereine kennengelernt, die haben mich gefragt. Sie geben dort Vorträge in Berliner Gymnasien. Würden Sie auch in Land Brandenburg beim Junge Begegnungszentrum und so weiter machen? Habe ich gefragt, wann? Abend musste ich nicht. Weil damals war irgendwie diese Konflikte oder Ausländerhass, aber diese verschiedenen Probleme haben wir gelesen, habe ich gesagt, wenn Sie mich Bodyguard, Personalschutz stellen, dann würde ich das machen. Sonst allein kann ich nicht machen. Jetzt Sie leben in Land Brandenburg. Würde Sie noch empfehlen, dass ich sowas mache, mit Leuten diskutiere? Ich sage über Buddhismus, über Tourismus, über meine Heimat oder über Ausländerprobleme mit denen diskutieren. Habe ich immer noch Angst? Das ist meine Frage. Ja?
Immer noch Angst.
Muss er immer noch Angst haben, wenn er nach Brandenburg kommt?
Habe ich auch in Westdeutschland über Brandenburg gehört, gegen Ausländer oder Ausländerfeindlichkeit. Haben die mich auch gefragt, wie kannst du denn da wohnen? Ehrlich gesagt, gab es immer wieder mal gegen Ausländerfeindlichkeit. Aber durch Medien, wenn einer was geschieht und dann so groß geschrieben, dass die Leute alle nur das klammern, eigentlich so schlimm ist wieder auch nicht. So schlimm ist wirklich auch nicht. Ich habe selber auch mal gegen Ausländer auch mal erlebt, wie die Leute mich geschimpft, als ich mit meinem Mann auf der Straße ging. Aber ist das nicht auch Einzelfall? Muss das jeden Tag sowas passieren, dass die Leute denken, allgemein Ausländerfeindlichkeit in Brandenburg? Kommen Sie, Stadt Brandenburg. Wir sind sehr freundlich.
Brauchen Sie keine Angst zu haben. Das ist, genau. Wir leben das auch alle. In der Schule sind auch sehr friedlich. Unsere Kinder hat auch sehr gute deutsche Mitschüler befreundet und so weiter. Wir kennen auch die deutsche Familie. Wir leben das auch sehr gut. Manche, das ist einzelne Fahrt, das kann auch überall passieren, ob hier in Berlin, in Brandenburg oder in Westdeutschland. Das ist auch nicht nur unter mit den Ausländern, sondern auch zu wissen, die Deutsche das auch. Das ist, kann auch alle passieren, aber so schlimm ist auch nicht.
Ja, wir müssen Medien wollen die Verantwortung nehmen, nicht? Also
ja, deshalb sitzen wir hier auch in einem Medium zusammen.
Oft, es wird wirklich also so eine Art Vogelscheuche aufgestellt und dann wird Schreckensbild vermittelt und da ja nicht so viele Migranten also, oder Ausländer in Brandenburg leben, natürlich arbeitet man diese Informationen ab und dann hat man Vorurteile den Ausländern gegenüber, weil ja negative Medien sozusagen Berichte dann entstehen. Aber es gibt eine Menge Positives über die Migranten in Brandenburg zu berichten, egal welche Bereiche, ob es Wirtschaft, Sport oder wer auch immer was ist. Und ich denke, also wenn den ersten Schritt nicht macht, also man sollte sich raustrauen und sich zeigen, also diese Angst nehmen.
Gesicht zeigen, das passiert in einer gewissen Normalität, zum Beispiel mit der interkulturellen Woche in Potsdam, die jetzt von jetzt ab 2 Wochen lang dauert bis zum 3. Oktober. Da wird ein Thema sein, ethnische Ökonomie, also russische, vietnamesische, andere Gruppen, die sich auch darstellen. Es geht um engagierte Zugewanderte, so wie wir heute welche erlebt haben. Es wird der Potsdamer Integrationspreis verliehen. Kinder erfahren etwas über das Leben im westafrikanischen Togo. Es wird gesungen, diskutiert und auch gegessen. Gesicht zeigen ist im Radio immer ein bisschen schwierig. Bei uns haben Menschen ihre Stimme erhoben. Wir wollten das allgegenwärtige Thema Wahl in Berlin umgehen. Wir haben Geschichten aus Brandenburg erzählt. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Bei Rudige Mattissen, der Inhaberin der Konfiserie Felicitas Horno im Spree-Neiße-Kreis. Bei Olga Schummel, der Stadtverordneten in Potsdam. Bei Nguyen Quoc Hung, dem Vorsitzenden der Thanglong Arbeitsgemeinschaft vietnamesischer Unternehmer Potsdam, und bei Myung Hi Hain, der Sprecherin des Integrationsbeirates Brandenburg an der Havel. Mir hat es zumindest wahnsinnig Spaß gemacht, den ganzen Vormittag zu üben, dass ich die Namen halbwegs richtig ausspreche. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.